Etchanan, wir haben letztes Mal besprochen, dass Humash Dvarim aus einigen Reden von Moshe Rabbeinu besteht. Und wir haben erwähnt, dass es eine ganz, 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 ganz lange, riesengroße Rede von Moshe Rabbeinu gibt, die der Hauptteil von Humash Dvarim ist, die mitten in unserer Parascha jetzt anfangen wird. Wir erinnern uns, wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass es eine erste Rede gibt, wo Moshe eine Art Einleitung macht, die, wie es sich eigentlich mit guter Rhetorik gehört, eine Einleitung ist zum Hauptteil, der dann kommt. Und wir waren letztes Mal aber noch nicht fertig mit dieser Einleitung, sondern am Anfang von Parashat Va'etchanan sind wir noch in dieser einleitenden Rede. Ich habe letztes Mal am Schluss angemerkt, dass die Dinge, die wir zuletzt gesehen haben, offensichtlich den Sinn hatten, dem Bnei Israel einen Mut, eine Motivation und einen Mut zu geben, wenn sie in das Land ziehen werden, dass Gott ihnen helfen wird. Und auch darauf hinzuweisen, dass es eben an Gottes Hilfe lag und dass die Leute nicht vielleicht in späteren Zeiten, wenn es da mal Schwierigkeiten geben wird, wir können ein bisschen an das denken, was in Josua und Schoftim dann alles passieren wird, dass die Leute da nicht sagen, naja, aber eigentlich hat Gott uns nicht so geholfen. Wir haben uns erinnert an die Erwähnung, dass man bei Moab rundherum gegangen ist, dass man bei Edom rundherum gegangen ist, dass das nicht im Nachhinein interpretiert werden sollte als da haben wir ein Problem gehabt militärisch, das haben wir nicht erpackt, sondern in Wirklichkeit ist der Grund ganz ein anderer. Da solltet ihr nicht Krieg führen. Und dort, wo ihr Krieg führen solltet, dort hat Gott das so erledigt, dass es dann sehr intensiv erledigt war. Das war so die Botschaft, dass die Leute mitbekommen haben, sie sollen den Mut haben. Da haben wir eine kleine Zäsur gehabt, aber wir sind immer noch in dieser ersten Rede. Es kommt zwar jetzt ein anderes Thema innerhalb der Rede, aber wir sind immer noch in der Einleitung und werden erst dort, wo Kapitel 5 beginnt, die neue Rede beginnen. Es ist mir wichtig, dass man diese Struktur ein bisschen im Auge behält, weil es ist in Humash Dvarim so, dass dadurch, dass es dann diese lange, lange Rede gibt, die in einem durchgeht, die sich über mehrere Parashot erstreckt, verliert man ein bisschen den Überblick über diese Struktur auch. Und das wollen wir aber probieren zu vermeiden. Jetzt, was haben wir hier? Wir haben am Anfang von Parashat Va'etchanan erzählt Moshe Rabbeinu, dass er so, 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 so gerne doch noch nach Eretz Israel gekommen wäre, aber Gott ihn nicht gelassen hat. Man hat hier viele Gelegenheiten, einige Fragen zu stellen, aber wir wollen das kürzer fassen, damit wir andere Stellen genauer anschauen können. In Kapitel 4 fängt der neue Absatz an. Keine neue Rede, nur ein neuer Absatz innerhalb dieser Rede. 4.1, das klingt fast nach etwas Neuem, aber wir werden gleich sehen, Moment mal. Und nun Israel höre, El Hachokim, zu den Chokim. Das klingt jetzt auf Deutsch sehr komisch, aber ich versuche das möglichst wörtlich zu übersetzen, weil das wird uns auffallen. Ve'el ha-Mishpatim und zu den Mishpatim, asher anochi melamed, die ich euch lehre, sie zu tun. Interessanterweise haben wir hier diese Kombination, das ist leicht verständlich, aber wichtig, nicht aus dem Auge zu verlieren. Mit Zwot sind etwas, das lernt man einmal und dann ist es auch etwas zu tun. Also Tora lernen und Tora tun soll eine Folge sein. Er sagt ja ausdrücklich, die Chokim und die Mishpatim, die ich euch lehre, um sie zu tun. Damit ihr kommen werdet und das Land in Besitz nehmen werdet, das Hashem, euer Gott, euch gibt. Und jetzt kommen aber nicht die Chokim und Mishpatim. Das kommt erst in der Hauptrede. Sondern hier sagt er auch nicht, er hat nicht gesagt, hört die Chokim und hört die Mishpatim. Es steht hier nicht Shma et Hachokim. Den Satz werden wir bekommen. Wir bekommen den Satz, wo et stehen wird. Ja? Hier steht Shma el Hachokim, el Hamishpatim. Das klingt ein bisschen seltsam, als könnten Chokim und Mishpatim reden und uns erzählen. Wir sollen denen zuhören. Wir sollen den Chokim und den Mishpatim zuhören. Das ist offensichtlich ein bisschen eine Aussage. Dass er hier den Leuten ans Herz legen will, uns ans Herz legen will, als Leserinnen und Leser, aber vor allem natürlich denen, außer denen, denen er live gesprochen hat, ans Herz legen will, diese Chokim und Mishpatim ernst zu nehmen. Und vielleicht auch ein bisschen zu horchen, aktiv zu horchen, was sagt mir so ein Gebot? Weil wir haben ja die Situation in der Tora, dass wir mit Zwort haben, sehr, sehr oft ohne Begründungen. Du tust das so, du tust das so und eigentlich steht nicht so wirklich warum. Aber wenn ich ein bisschen horche, was sagt mir diese Mitzwa, wenn ich sie jetzt mache? Wir kennen das alle, dass man Dinge besser versteht, wenn man sie auch getan hat. Man versteht nicht, was ein Schabbat ist, wenn man ihn nicht gehalten hat und man hat nur ein Buch drüber gelesen. Man versteht einen Schabbat, wenn man es einmal durchgespielt hat. Also, ich würde das hier ein bisschen hineinlesen in dieses L. Höre auf diese Gebote, höre den Geboten zu, die dann kommen werden. Die Gebote werden jetzt noch nicht genannt, das kommt gleich in Kapitel 5, aber nicht hier. Dann kommt die Mahnung, nichts hinzuzufügen und nichts wegzulassen. Das gehört natürlich zusammen, ja? Wenn ich die Gebote ernst nehme, dann tue ich da nicht herumdoktern. Weder irgendwelche neuen Gebote erfinden, weil ich so super fromm bin, dass mir noch was einfällt. Und auch natürlich nichts streichen. Selbstverständlich ist ja auch die Einstellung, wir können das ja gar nicht, weil wir können nicht verstehen. Wir wissen es nicht besser als der liebe Gott. In dem Moment, wo ich anfangen würde, ein Gebot hinzuzufügen oder ein Gebot abzuschaffen, würde ich mir anmaßen zu sagen, ich weiß es besser als der liebe Gott. Das geht alles nicht, ist klar. Also was wir hier haben, sind Mahnungen, wie dann mit diesen Hukim und Mishpatim umzugehen, bevor die tatsächlich alle genannt werden. Dann kommt die Erwähnung, dass ihr ja gesehen habt, wie das beim Baal Peor war, dass diejenigen, die sich nicht gehalten haben, von Gott vernichtet wurden. Und dann haben wir hier einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Halten der Mitzvot und dem Einnehmen des Landes oder auch dem Bleiben im Land. Das zieht sich hier sehr durch. In Vers 5 haben wir, ich habe euch diese Chukim und Mishpatim gelehrt. Hier steht übrigens Limadeti, ich habe die euch gelehrt. Das ist eine der Stellen, wo man erkennt, Mosche sagt die nicht in Chumash Dvarim zum ersten Mal, sondern die hat er schon gelehrt am Berg Sinai, aber jetzt wiederholt er sie für die junge Generation. Daher eine der Erklärungen, warum das Ganze Mishneh Torah genannt wird. Ihr sollt das alles hüten. Und dann werden auch die anderen Völker sagen, wow, diese Nation, die ist doch Chacham, weise und Navon, verständig. Am Ende von Vers 6 ist dieses große Volk, das ist Chacham und Navon, wissend und verständig, einsichtsvoll. Es könnte uns ja vielleicht auch wurscht sein, was die anderen sagen. Man kann fragen, warum ist das wichtig, was die anderen von uns halten? Ich würde das hier so verstehen, dass es ein bisschen eine Mahnung ist, dass man sich eben nicht anbiedern soll an das, was die anderen halten, sagen. Wenn du bei den anderen Eindruck machen willst, dann hältst du dich an die Tora. Das, was andere Völker wirklich beeindruckt, ist, wenn sich Am Israel an die Tora hält und nicht vielleicht, wenn man sich deren Werten anbiedert. Aber man soll sich sehr hüten, das hatten wir gerade, dass man nicht vergisst, worum es eigentlich gegangen ist. Da wart ihr doch mal am Berg Horeb und Gott hat zu euch gesprochen, mitten aus dem Feuer hinaus. Ihr habt keine Gestalt gesehen und keine Stimme. Das sind selbstverständlich Mahnungen, dass man sich eben auch keine Gestalt wünschen muss oder irgendwelche Stimmen, die einem was einflüstern auf übernatürliche Art, weil das war ja schließlich damals auch nicht notwendig. Und Mosche erzählt dann weiter in Vers 14, mir aber hat Gott geboten, euch die Chukim und Mishpatim zu geben, Lelamedetchem, Chukim und Mishpatim, Laasotchem, zu tun, sie zu tun, Baaretz Asheratem Ovrim Shama Lerishta, in dem Land, wieder diese Verbindung zwischen Gebote tun und Land. Also hütet sie, hütet eure Seelen, weil ihr habt keine Gestalt gesehen, dass ihr da nicht in eine Verderbnis geratet und so weiter. Er erzählt dann, wie es war, dass er das Land nicht erreichen kann. Er wird hier in diesem Land noch sterben und den Jordan nicht überschreiten, sondern ihr seid diejenigen, die den Bund halten müssen. Ab Vers 25, Kapitel 4, Vers 25, haben wir einen neuen Absatz, da ist ein P dazwischen, das ist ein neuer Absatz. Jetzt kommt der Hinweis, naja, das wird irgendwann auch schief gehen. Interessanterweise steht es ja so da, dass es ziemlich klar ist. Irgendwann wird ein Punkt kommen, wo es nicht so gut funktionieren wird. Das ist von vornherein auch klar. Wenn ihr dann Kinder und Enkelkinder haben werdet und ihr werdet alt geworden sein im Land und naja, dann werdet ihr euch mal ein Bild machen von irgendetwas. Also die Tora rechnet durchaus damit, dass irgendwann, wenn die Sachen so eingefahren sind und alles eine Zeit lang so gut gegangen ist, dann wird irgendwann noch mal was korrupt. Das ist menschlich und dann wird was schief gehen und ihr werdet anfangen, euch ein Bild zu machen. Und in der 26, das ist interessant, weil das wird am Schluss des Buches wiederkommen. Also wenn ihr das macht, dass ihr da irgendwie vielleicht vom Wohlstand absichtlich empfangen, an euch Bilder zu machen, dann werde ich eben durch jetzt. Heute tue ich Himmel und Erde als Zeugen stellen zu euch, dass ihr schnell verloren sein werdet aus dem Land. Also hier haben wir wieder diesen Zusammenhang zwischen Mitzvot halten, vor allem keine Avodasara. Hier geht es nicht um irgendwelche Mitzvot, sondern keine Avodasara. Wenn das passiert, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr schnell aus dem Land rausfliegen werdet. Und wer sind die Zeugen, die das bezeugen können? Himmel und Erde. Himmel und Erde haben die praktische Eigenschaft für das, was hier benötigt wird, dass sie lange genug bestehen. Also ein Zeuge, der ein Mensch wäre, der ist nicht mehr da, wenn die dritte Generation und die fünfte Generation irgendwas anstellt. Himmel und Erde sind dann immer noch da. Also die sind die Zeugen. Und für diejenigen, die natürlich schon ein bisschen Raschar gelernt haben, das letzte und das vorletzte und das vorletzte Jahr, wir erinnern uns, das kommt ja am Schluss von Maschwarim. Das kommt am Schluss von Maschwarim, das wird hier eingeleitet. Am Schluss von Maschwarim, für die, die ein Buch haben, die können nach hinten blättern. Wer ein Buch vor sich hat, im Parashat Vayelech, kurz vor Asino, ist es in einem Vers, Kapitel 31, das ist am Ende von Parashat Vayelech, kurz bevor dieser große Gesang Ha'asinu beginnt, ist in Kapitel 31, ein Vers 28, wo Mosche, da ist jetzt viel, viel dazwischen, ganz viel dazwischen, wo Mosche sagt, sie sollen versammeln alle Skenim, alle Ältesten der Stämme, und alle, die irgendwelche Ordnungsämter haben. Und er will vor ihnen diese Worte sprechen. Das bezieht sich auf das, was dann nachher kommt. Und Moshe will den Himmel und die Erde, Va'idabam, zu Zeugen anrufen. Und der Anfang von Parashat Ha'asinu ist ja bekanntlich, Kapitel 32,1. Neiget euer Ohr und Himmel, und ich werde sprechen und horche ehre meinen Mund, den Reden meines Mundes. Also dort wird dieser Kreis geschlossen. Das ist ein ganzer Bogen. Das ist eines der Dinge, wo ich eben gesagt habe, dass sich Chumash Dvarim manchmal ein bisschen unübersichtlich machen, weil sich ein Bogen erstreckt über eine ziemlich große Textmenge. Hier wurde das begonnen. Also wir behalten das im Kopf dafür, dass wenn wir dann bei Parashat Ha'asinu sind, da haben wir noch viel Zeit, na viel nicht, aber einige Wochen haben wir noch Zeit, behalten wir im Kopf. Hier hat Moshe damit begonnen, das anzukündigen. Ich bestelle heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen, dass wenn ihr da Blödsinn macht und euch Bilder macht, dann, also Götzendienst macht, dann werdet ihr sehr schnell aus dem Land rauswerfen. Und Gott wird euch zerstreuen unter die Nationen. Ich bin jetzt in Kapitel 4 wieder, bei Vers 27. Gott wird euch unter die Nationen hin zerstreuen. Dort werdet ihr anderen Göttern dienen. Es ist ein interessanter Satz. Es gibt übrigens einen dummen Witz. Es gibt einen bösen jiddischen Witz, dass es Leute gäbe, die diesen Satz als Gebot lesen. Ihr sollt anderen Göttern dienen. Also, wenn man mit Menschen zu tun hat, die nicht praktizierend sind, dann hat man diesen Witz gemacht. Die haben diesen Satz missverstanden. Die haben gelesen, war aber der Tem Scham Elohim Maaseh Adam, ihr werdet dort dienen Götzen von Händewerk, als ihr sollt. Auf Hebräisch geht ja das beides mit der gleichen grammatikalischen Form. Also das ist ein böser Witz. Aber eine viel kompliziertere Frage hier ist, oder nicht kompliziert, sondern eine ernstere Frage, die kein Witz ist, ist, Moment mal, ich meine davon, dass ich in Galut lebe, muss ich ja nicht Götzendienst machen. Was heißt das? Juden haben außerhalb Eretz Israels
eigentlich jetzt nicht Götzendienst gemacht. Also wenn wir jetzt denken an irgendein Städtel in Polen oder an irgendwelche Zeiten. Ja, es sind immer auch jüdische Menschen aus der jüdischen Gemeinde raus, das ist keine Frage. Und lassen wir mal die Verfolgungen weg, wo Leute sich haben aus Druck taufen lassen oder so. Erstens ist die Frage, ob das Götzendienst ist, aber eigentlich nicht, solange es noch ein Monotheismus ist. Aber mehrheitlich ist die jüdische Geschichte überhaupt nicht davon gekennzeichnet, dass die Juden davon, dass sie aus dem Land vertrieben worden sind, jetzt angefangen hätten, Götzendienst zu machen. Das ist nicht der Fall. Also nehmen wir das ganze babylonische Judentum aus talmudischer Zeit, keine Rede von Abu das Haram, Gottes Willen. Also was heißt das? Und eine Erklärung ist, dass man einfach dadurch, dass man Teil der nichtjüdischen Gesellschaft ist und da zum Beispiel auch einem König Steuern zahlt, dass man dann das System, das diese nichtjüdische Gesellschaft hat, wohl oder übel, unfreiwillig auch mit unterstützt, weil geht ja gar nicht anders. Wenn man jetzt irgendwo lebt, im Mittelalter in irgendeinem Fürstentum und man zahlt einem nichtjüdischen König Steuern, dann beteiligt man sich mit dem Steuergeld, das man dem zahlt, wohl oder übel an dem, was der macht. Und das kann natürlich sehr unjüdisch sein, was der macht. Also so kann man das verstehen, dass hier steht. Übrigens interessant ist die Übersetzung von Hirsch. Also es steht, Va'avaditem Sham, ihr werdet dienen dort, Elohim Aseye de Adam, Götzen von, die das Werk sind von Menschenhand. Und Hirsch übersetzt das ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen gespreizt mit, dort werdet ihr Göttern untertänig werden. Das ist aber das, was ich gerade angesprochen habe. Nicht aktiv dienen einen anderen Dienst. Aber ihr werdet einfach so untertan sein, dass ihr das euch das nicht aussuchen könnt, als eine Minderheit oder als ein steuerpflichtiges Subjekt, das froh ist, dass es in dem Land leben darf und nicht morgen vertrieben wird, wie das in manchen Zeiten der Fall war. Dann könnt ihr euch das nicht aussuchen, dass eure Energien und eure Kräfte, das Geld, das ihr irgendwo einzahlen müsst, das Steuern, das Abgaben, dass das auch zu nicht guten Zwecken verwendet wird. Und von dort werden wir aber dann Gott suchen und ihn finden und werden Tschuwa machen. Was natürlich ganz ein wichtiges Motiv ist, das hier auch gleich eingeführt wird, wenn es schief geht, dann werdet ihr auch eines Tages Tschuwa machen. Und Gott, der ein barmherziger Gott ist, Vers 31, Ki El Rachum Hashem Elokecha, der wird natürlich nicht uns nicht fallen lassen und uns nicht zugrunde gehen lassen und wird den Bund der Väter nicht vergessen, den er zugeschworen hat. Und dann frage nach den früheren Zeiten und dann wirst du den Weg wieder finden. Jetzt endet diese Rede, die begonnen hat am Anfang von Chumash Dvarim, endet bei Vers 40. Bei Vers 40 endet das. Ushmachtem et Chukav et Mitzvotav, das ist ein sehr guter Abschluss, das war das Thema, ihr sollt hüten, die Chukim und die Mitzvot. Die erfahren wir alle im Detail, das ist in der Hauptrede. Das ist alles, wie wir mit diesen Chukim und Mitzvot umgehen können, die ich euch heute befehle. Yitavlach, damit es dir gut gehen wird und damit du lange Zeit in dem Land bleiben wirst, auf dem Erdboden bleiben wirst, den Gott, dein Gott, dir für alle Zeiten gibt. Hier endet diese Einleitungsrede. Und jetzt schiebt sich da was ein, was vielleicht auch ganz praktisch ist beim Lesen des Textes, dass wir bemerken, wann die neue Rede beginnt. Wenn die jetzt sofort beginnen würde, würde man vielleicht nicht so sehr bemerken, dass da ein Knick ist. Aber es schiebt sich auch etwas ein, wo man fragen kann, warum gerade jetzt? Aber es schiebt sich deshalb ein, weil Moshe das jetzt gerade gemacht hat. Das ist ja vom Ablauf der Handlung sehr schlüssig. Nicht so wie andere Stellen, die wir hatten. Wir hatten viele Stellen, wo ich die Frage gestellt habe, warum passiert das gerade jetzt? Weil eigentlich ist die Mitzwa nicht hier gelehrt worden, sondern muss historisch schon da gewesen sein. Wir haben vieles dieser Art besprochen. Das ist hier nicht das Problem. Hier ist ganz klar, Moshe hat seine Einleitungsrede gesagt. Das haben jetzt alle gehört. Jetzt macht Mosche etwas anderes. Dann kommt als nächster Punkt Mosches große Hauptrede. Die Frage ist hier nicht, warum steht das hier? Die Frage ist, warum macht Mosche das jetzt? Das ist eine Frage, die auch Rashi aufgreift. Was macht Mosche nämlich? Er sondert die drei Are Miklat, die drei Fluchtstädte aus. Wir sind ja hier auf der anderen Seite des Jordan noch. Und wir erinnern uns, dass vereinbart wurde, dass da 2,5 Stämme Land hier einnehmen, die brav bei der Eroberung mitwirken werden, aber die dann Land hier einnehmen. Und wir haben auch schon gesehen, dass es in diesem Territorium von diesen 2,5 Stämmen auf der anderen Seite des Jordans solche Aremiklat, solche Fluchtstädte geben soll. Das ist schon vorgekommen in Humash Bemidbar. Wenn ein Mensch fahrlässig einen anderen tötet ohne Tötungsabsicht, dann wird dieser Täter in so eine Fluchtstadt fliehen, damit allfällige Rächer aus der Familie des Opfers dem jetzt nicht nachlaufen und ihn töten. Das haben wir schon kennengelernt. Hier wird eigentlich erst so richtig erklärt, was es ist. Und hier wird vor allem erzählt, dass Moshe das macht. Jetzt ist es einerseits ein bisschen schlüssig, dass Moshe das macht, weil erstens hat er nicht mehr viel Zeit. Wann soll er es denn machen, wenn nicht ein paar Tage, bevor er stirbt? Und er ist ja auch da. Man ist jetzt in diesem Landesteil. Man steht jetzt auf der anderen Seite des Jordan. Also man hat diese Ortschaften so ein bisschen in Sichtweite am Horizont. Also macht er es. Rashi wird trotzdem die Frage aufwerfen, warum Moshe es macht, weil was ist das Problem? Das Problem, auf das Rashi hinweist, ist, diese Städte konnten erst ihre Funktion aufnehmen, als es alle gab. Es musste auch die geben im Land Eretz Israel auf der drüberen Seite, im Kernland. Solange es die nicht gab, war das ja nicht fertig. Also es wäre überhaupt nichts passiert, wenn Moshe gesagt hätte, du Jehoshua, vergiss nicht. Jetzt ist es ja eigentlich nicht notwendig, sondern Moshe wollte das unbedingt noch machen, weil er die Gelegenheit hatte, eine Mitzwa zu machen. Moshe hat gesehen, er kann diese Mitzwa machen, er kann das jetzt tun. Und wenn du Gelegenheit hast, eine Mitzwa zu machen, dann sagst du nicht, na ja, jetzt ist es noch gar nicht notwendig, das kann man später auch erledigen, sondern Moshe ist gelaufen und wollte die Mitzwa machen. Unbedingt. Er lässt sich das nicht entgehen, er lässt sich das nicht nehmen, er überlässt ihm zwar nicht seinem Nachfolger, auch wenn es rein technisch jetzt so nicht notwendig war. Aber du hast eine Gelegenheit, eine Mitzvah zu machen, dann sagst du nicht, naja, das genügt erst dann in einem Jahr. Drum macht er es jetzt. Also, das ist ab Vers 41. Damals schied Moshe aus, 3 Städte auf der anderen Seite des Jordan, eben östlich. Und diese 3 Städte, und zwar jetzt wird erklärt, wozu die gut sind, dass einer, der jemanden ohne Wissen getötet hat, Blidaat, eigentlich könnte man auch sagen, ohne Absicht. Ja, Daat ist eine Kenntnis, dass ich auch weiß, was ich tue. Wirklich Wissen im Sinn von einem Wissen, das man im Herzen hat. Nicht nur etwas, das man halt als Information irgendwo hat. Jemand, der jemanden unabsichtlich getötet hat. Und er war kein Feind, Tmol Shilshom, gestern oder vorgestern. Das ist auch ein interessantes Kriterium. Wenn die nachgewiesenermaßen verfeindet waren, dann wäre es halt schon sehr auffällig, wenn versehentlich der Unfall passiert ist. Aber wenn klar ist, dass da überhaupt kein Motiv vorliegt, er wollte dem nie was zuleide tun und es ist passiert, dass die Säge ihm aus der Hand gefallen ist und irgendwie blöd gefallen ist, dann kann der jetzt in diese Städte fliehen. Und jetzt werden diese Städte genannt. Vers 43, Edbezer war mit Barbezer, also ein Ortsname, in der Wüste, in einer Steppe, in einer Wüstenlandschaft, bei Eretz HaMishor, in einer Ebene, dann für den Reuven, für den Stamm Reuven. Dann kommt Ramot in Gilead für den Stamm Gad. Ram heißt hoch, also Ramot liegt anscheinend eher hoch, während Bezer in einer Ebene liegt. Also scheint sich auch ein bisschen abzuwechseln, dass das verschiedene Arten von Städte sind. Das schaut recht praktisch aus. Und Golan, Babashan, Golan in Bashan. Golan sind ja nicht die Golanhöhen, sondern Golan ist ein Ort. Aber das ist die Region der Golanhöhen natürlich, in Bashan. Das ist ungefähr das, wo heute wir sagen, dass das die Golanhöhen sind. Oder überhaupt auch, also über die heutige Staatsgrenze hinaus natürlich, weil das alte Eretz Israel ging ja auch im Norden weiter hinauf. Dem Menashe. Okay, also jetzt werden 3 Städte ausgesondert. Es müssten, glaube ich, rein technisch nicht pro Stamm einer sein, aber es ist natürlich schlüssig, wenn ich 3 Stämme habe und 2,5 sind es, aber de facto sind es ja 3 verschiedene, die auf der Landeseite sind, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn die 3 Fluchtstädte, die es da geben wird, auch aufgeteilt sind. Und es wird dann die 3 auf der anderen Seite im Kernland von Erzisrael geben und dann werden die aktiv werden.
Hier wird dann noch abgeschlossen, dass das die Tora ist, die Mosche gegeben hat und so weiter. Es kommt dann zu einem Abschluss dieses ganzen Abschnittes und dann mit 5.1 beginnt die Hauptrede. Bleiben wir hier noch kurz bei einem Detail, das ganz interessant ist, bei den Fluchtstätten. Wir haben hier eine Stelle, wo genannt wird die drei Orte und wer welcher Stamm. Und natürlich hat das eine Reihenfolge. Ich meine, irgendeiner muss der Erste sein bei drei Städten, die definiert werden. Das ist an sich jetzt gar nicht so außergewöhnliches. Aber Chachamim, die Midrashim geschrieben haben oder midrashische Auslegungen gemacht haben, haben natürlich immer so die Details geschafft. Und Ruben ist der Erste, der bekommt. Ruben ist der Erste, der bekommt. Es gibt einen spannenden Midrash zu Bereshit. In Bereshit Rabba gibt es einen Midrash bei der Josefsgeschichte. Welche Rolle, Quizfrage, erinnert sich gut, was in Homasch Bereshit alles war, welche Rolle hatte Ruben bei der Geschichte mit Josef?
Er wollte ihn eigentlich wieder rausholen. Also das ist nur ein Zeitgewinn, dass er ihn in die Grube setzen lässt.
Er hat ihn in die Grube setzen lassen, ganz genau. Und dort gibt es eine auffällige Formulierung, dass es dort heißt, also die Brüder haben besprochen, wir wollen ihn töten. Und dann heißt es, Ruben hörte, weil ich mag Ruben hörte. Und er sagte dann zu seinen Brüdern, wir wollen ihn nicht töten, werfen wir lieber in die Grube und schauen wir dann, was wird. Und wir wissen, es ist auch explizit dort, dass Ruben den Gedanken hatte, ihn aus der Grube rauszuholen und zu seinem Vater zu bringen. Und was dort auffällig ist, ist dieser kleine Satz, Ruben hörte. Es liest sich eigentlich so, als wäre Ruben eh mit den Brüdern. Was heißt, er hörte? Und es gibt da verschiedene Erklärungen. In Midrash Rabba zu dieser Geschichte bei Josef. Und eine dieser Erklärungen, die übrigens die Erklärung der Chachamim ist, nicht die, die Rashi dort bringt übrigens, aber die Erklärung, nachdem verschiedene Meinungen genannt werden, von Rabbanan, also der Mehrheit von Rabbinen, die da in Midrash Rabba sprechen, wer immer die sind. Ruben hat gesagt zu sich selbst, also weil Yishma er hörte, meint, er hat etwas gehört sozusagen bei sich selbst. Ja? Er hat in sich hineingehört. Er hat zu sich selbst gesagt, dieser Josef, der hat mich gezählt zu seinen Brüdern. Inwiefern? Wie Josef die Träume hatte, hat er ja von 11 Ähren, die sich verneigen und von 11 Sternen gesprochen. Er war der Zwölfte. Also sind die anderen 11 Brüder. Will heißen, Ruben gehört dazu. Warum sollte Ruben nicht dazugehören? Da war schon die Geschichte mit Bilha oder dem Bett von Bilha, wo Jakob mit Ruben sehr, sehr böse war und wo Ruben nicht mehr der Kandidat war, der Führer zu sein, obwohl er als Erstgeborener ursprünglich ja der gewesen wäre. Und Ruben hatte durchaus das Bewusstsein, ich bin jetzt abgesetzt, ich bin da jetzt irgendwie rausgeworfen. Aber der Josef hat mich zu den Brüdern gezählt, der hat mich dazu gezählt. Und jetzt, wenn Josef mich dazu gezählt hat, zu allen anderen Brüdern, obwohl es eigentlich da was gab, dass die gemeint hätten, du nicht, dann soll ich dem nicht helfen. Und damit, so dieser Midrasch, wird Ruben belohnt dafür, dass er seinerzeit, also das sind natürlich schon die Kinder hier, ja, der Stamm Ruben wird hier belohnt, sozusagen unter Anführungszeichen, oder es ist eine Konsequenz dessen, weil Ruben seinerzeit das mit der Grube gemacht hat, für Josef, bekommt er jetzt als erstes eine Miklatschtat. Rein praktisch ist das keine Belohnung, von der irgendwer was hat, sondern es ist einfach ein Symbol. Warum halt Ruben als Erster? Irgendeiner muss der Erste sein, aber es muss auch was zu bedeuten haben. Warum gerade der? Weil Ruben seinerzeit für Josef das mit der Grube gemacht hat. Und damit ist die Grube von Josef so eine Art von Prototyp für diese Fluchtstätte. Die Grube, in die Josef geworfen wurde, war auch so etwas, wo er einmal geschützt war, davor, dass ihn die anderen nicht umbringen. Aber er war auch gefangen, er konnte aus der Grube auch nicht raus. So wie der
fliehende Täter in diese Miklatstadt flieht, der sitzt ja dort auch in der Ortschaft fest und kann aus der Ortschaft auch nicht rausgehen, einfach so. Okay, das waren größere Städte, aber trotzdem. Und er ist geschützt vor den Verfolgern. Also Ruven wird hier verstanden in diesem Midrasch als der Prototyp, der erfindet den Prototyp einer Miklatstadt. Also wir sehen hier, wie auch ganz, ganz kleine Details im Text immer wieder geeignet sind, ausgelegt zu werden. Jedenfalls, wenn das alles erledigt ist, fängt bei 5.1 die große, große Hauptrede an. Ich habe jetzt mehr Zeit auf den ersten Teil dieser Parascha verwendet, weil der gerne ein bisschen unterschätzt wird, weil jetzt kommen die Highlights. Und jetzt kommen die großen, großen Highlights, die immer besprochen werden, wenn man Shirin zu weit voneinander macht. Darum habe ich mich jetzt ein bisschen mehr über das andere ausgebreitet, das nicht zu den Highlights gehört. Aber jetzt in 5.1... Vayikra Moshe el Kol Israel, ganz Israel ruft er zusammen. Vayomer Alehem, und er sagt zu ihnen, Shema Israel, höre Israel. Ich habe schon hingewiesen, in Chumash Bemidbar kommt immer wieder die Phrase Shema Israel. Man soll irgendetwas hören. Und zwar, hier heißt es Shema Israel, et hachokim ve et hamishpatim asher anochi dover beusnechem hayom. Jetzt steht et. Vorher haben wir diese komische Formulierung gehabt mit el. Er soll auf die Gebote horchen. Die Gebote waren noch gar nicht erklärt, sondern wir haben einen Hintergrund bekommen. Wir sollen diese Gebote ernst nehmen. Wir sollen darauf horchen, was diese Gebote uns sagen. Aber die Gebote waren ja noch gar nicht da. Ich meine, wir haben gesagt, sie waren schon da seinerzeit an Berg Sinai, aber nicht in der Rede von Moschee. Jetzt kommen sie, weil jetzt sagt er, das ist jetzt ein grammatikalisch ganz normaler Satz, wie wir uns vorstellen würden. Jetzt sagt er, Schma Israel et ha-Hukim, höre die Hukim, der et ha-Mishpatim und die Mishpatim, nicht du sollst den Geboten zuhören, sondern du sollst die Gebote hören und dann wissen, was es ist. Und was wird jetzt natürlich sein, wenn das jetzt diese große, lange Hauptrede von Moshe ist, wo es also Hukim und Mishpatim geben wird? Wir werden sehen, in dieser Rede wird es zwar Hukim und Mishpatim sehr viele geben, aber es wird auch sozusagen Abschweifungen geben. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie einen Text, der Fußnoten hat, der Klammern hat, der irgendwelche Anmerkungen am Rand hat. Also es ist nicht einfach eine Liste von Geboten, die jetzt kommt, auch wenn die Gebote der Hauptteil sind. Und wovon wird Moshe beginnen zu erzählen, wenn er sagt, ich erzähle euch jetzt allerlei Hukim und Mishpatim, die wir bekommen haben am Berg Sinai. Nanona Net fängt das an mit der Erzählung, wir waren seinerzeit am Har Sinai und wird Moshe hier die 10 Dibrot wiedergeben. Also das ist sehr schlüssig, warum das jetzt kommt. Hier kommt die Beschreibung ab Vers 2, Kapitel 5 ab Vers 2, dass Gott einen Bund geschlossen hat und dass er diesen Bund geschlossen hat, nicht nur mit unseren Vorfahren, sondern mit uns, die wir hier heute alle noch am Leben sind. Der spricht ja zur jungen Generation. Also für euch gilt der Bund genauso wie für eure Eltern. Angesicht in Angesicht hat Gott mit euch aus auf dem Berg gesprochen, aus dem Feuer heraus. Alles, was wird erzählt, wie Moshe dazwischen stand. Und dann kommt die Liste der Aseret HaDibrot. Es wissen, glaube ich, alle, dass die Aseret HaDibrot hier eine andere Textversion haben als in Chumash Shmot, weil schlicht und einfach beide Textversionen von Gott gesagt worden sind. Wir können das nicht so gut wie der liebe Gott zwei Sachen gleichzeitig machen. Man sagt zwar manchmal, dass Frauen das besser können, aber auch Frauen können es nicht so gut, wie der liebe Gott das kann. Also mehrere Dinge gleichzeitig, das ist doch ein bisschen viel. Deshalb steht in Schmott die eine Version und hier die andere Version und beides ist gleichermaßen gewichtig. Wir kennen das selbstverständlich sehr, sehr gut vom Schabbat mit Shamor und Sachor, den Schabbat. Hier ist es so, es ist nicht nur Shamor Vezachor, sondern es ist auch eine andere Fortsetzung des Textes. Also hier haben wir die Shamor-Version. Zachor et Yom HaShabbat war ein Shemot. Das Lichadudi übrigens dreht das um. Ob das aus poetischen Gründen ist oder inhaltlich, kann man streiten. Also, aber Zachor ist im Shmot und Shamor ist hier. Shamor et Yom HaShabbat lekad leshur. Hüte den Schabbattag ihn zu heiligen. Das kommt uns noch bekannt vor. Kasher, Zibcha, Hashem, Elokecha, so wie Hashem den Gott geboten hat. 6 Tage schaffst du all dein Werk und der 7. Tag ist Schabbat. Keinerlei Werk sollst du schaffen und so weiter. Und hier kommt der soziale Aspekt stärker hinein. Du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Ochs und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde, der in deinen Toren wohnt, alle die sollen gleichermaßen auf das explizit am Ende von Vers 14, ja, damit ruhen dein Knecht und deine Magd so wie du. Also hier wird eingeführt, dass auch der Knecht und die Magd den Schabbat als Ruhetag haben, so wie du. Das ist in der Version in Schmott nicht so stark. Weil, Vers 15, Besacharta ki evet hayita be'eretz Mitzrayim, du sollst gedenken, dass du ein Sklave warst in Mitzrayim, wie Gott dich rausgenommen hat. Das ist also ein bisschen ein anderer Kontext, als wir es gehabt haben in Homer Schmott. Auch andere Stellen sind nicht ident. Ich nehme an, dass das sehr bekannt ist. Und wenn wir schon dabei sind, dass wir hier so große Highlights haben, dann ist es ein bisschen unfair eingeteilt. Jetzt kommt noch ein Highlight. Denn nachdem Mosche eine Weile noch erzählt, wie es war am Berg Sinai, kommt in Kapitel 6, 6, 4, Schmeißreil. Als hätten wir, also es ist ein bisschen unfair verteilt, ja? Also eine Parasha, die beide Stellen hat, die sowohl Aseret HaDibrot hat, als auch Schmeißreil hat. Also wenn ich sagen würde, ein Text sollte literarisch so geschrieben sein, dass es in jedem Kapitel irgendwas Besonderes gibt, dann hat sich der liebe Gott hier nicht daran gehalten, weil das einfach nicht der Sinn der Tora ist, dass sie literarisch gut aufgebaut ist, auch wenn sie das immer wieder, ist sie ja auch erstaunlich schön geschrieben, ist keine Frage. Aber hier haben wir den ersten Absatz, was wir heute den ersten Absatz nennen von Schma Israel, was auch gleichzeitig die Mitzwa ist, Gott zu lieben. Also der Sefer Achinuch zählt das hier als die Mitzwa, Gott zu lieben. Die Mitzwa, Gott zu fürchten, wird es kommen. Hier ist die Mitzwa, Gott zu lieben. Und übrigens ist hier auch die Mitzwa, Torah zu lehren und zu lernen. Weil hier es ja auch heißt, dass du das deinen Kindern lehren sollst. In Vers 7, Meshina und Tem, Levanecha, Vedibartabam und so weiter. Das ist auch die Mitzwa, Torah zu lernen und zu lehren. Und natürlich haben wir im Schma Israel die Mitzwa Tefillin und die Mitzwa Mezuzah. Also hier haben wir jetzt schon Hukim und Mishpatim. Hier haben wir jetzt nicht eine Einleitung, sondern sehr, sehr konkrete Sachen. Du sollst Gott lieben. Du sollst die Tora den Kindern beibringen, das den Söhnen beibringen. Das ist eine konkrete Mitzvah. Auch wenn das sehr breit ist, ist es eine konkrete Mitzvah. Tefillin, beide Tefillin und Mezuzah, das sind sehr konkrete Mitzvot, wo es einfach hat, was das zu tun gibt. Also hier verstehen wir, warum das auch so angekündigt wurde. Also hören die Hukim und die Mishpatim. Das kommt jetzt alles. Ja. Hier kommt dann auch noch die Mahnung, dass man nicht vergessen soll, wenn es uns gut geht, wie wir eigentlich mal aus Mitzrayim, aus dem Beit Avadim, dem Haus der Knechtschaft von Gott befreit wurden. Und man soll Gott fürchten und ihm dienen und wenn, dann nur bei seinem Namen schwören. Nicht anderen Göttern nachgehen, denn Gott ist ein eifernder Gott. Übrigens ist auch das eine starke Parallele zu dem, was wir in Homer Schmott kennengelernt haben. Und man soll Gott nicht in Versuchung führen, sondern ihr sollt die Gebote hüten und das tun, was Yashar und Tov be'ene Hashem ist, in Vers 18. Kapitel 6, Vers 18. Ve'asita ha-yashar ve'hatov be'ene Hashem. Leman Yitaflach, Uvata Vereshta et Haaretz, wiederum, auf das ihr das Land einnehmen werdet, sollt ihr tun, was Yashar aufrecht ist und was Tov was gut ist. Also es geht hier nicht nur um eine formale Erfüllung der Mitzvot, du bindest der Tefillin an oder du hast eine Mezuzah an deiner Tür, sondern es geht auch um die Einstellung, aufrecht zu sein, anständig zu sein in dem, was man tut und Beruf ist halt auch ein eher breiterer Begriff, der mehr mit einer Einstellung zu tun hat und wo ich nicht sagen kann, irgendetwas Konkretes, das ich in die Hand nehme. Dann wird das gelingen, dass man all die Feinde verfolgen kann, so wie Gott es zugesagt hat. Bei Vers 20 fängt der neue Absatz noch an. Kishalcha bincha machar limor. Maha idut veharukim vehamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Das kennen wir. Woher kennen wir das? Das ist eine leichte Quizfrage. Woher kennen wir das? Maha idut veharukim vehamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Also der Satz war, Kishalcha bincha machar. Wenn dein Sohn dich morgen mal später, fragen wird und wird sagen, Maha idut veharukim. Was ist das? Woher kennen wir das?
Pesach, meine Stunde.
Pesach Haggadah, ganz genau. Pesach Haggadah, das ist, welcher Sohn ist denn das? Das ist einer von den vier Söhnen.
Der erste, der
Kluge. Es ist eine von den vier Stellen, wo die Tora sagt, der Kluge, das ist der Chacham, ganz genau, richtig. Und was fällt uns hier auf? Du hast nämlich jetzt gesagt, der Erste. Das stimmt in der Haggadah. Aber hier sind wir in Chumash Dvarim. Der Chacham ist von den vier Söhnen in der Tora, so wie der Tora erscheinen, der Letzte. Weil bis man ein Chacham wird, muss man ein bisschen was gelernt haben. Die anderen sind alle in Chumash Mot. Und der Chacham kommt dann lange, lange nicht und kommt erst jetzt. Weil um ein Chacham zu werden, kommt man nicht gleich am Anfang, sondern da kommt man in den späteren Kapiteln. Weil um ein Chacham zu werden, muss man erst ein bisschen was gelernt haben und braucht dann ein bisschen Zeit. In der Haggadah sind sie anders geordnet, aber das ist ein anderer Schüler. Das hat natürlich einen Sinn, warum also der Midrash aus Mechilta, der die Haggadah, der dann der Text in der Haggadah ist, das ist ein anderer Schiur, warum das so geordnet ist. Und dann sollst du dir mal so antworten, aber die Hayinu leforum im Mitzrayim, ihr wisst, dass die Antworten in der Haggadah anders aufgeteilt sind als hier, aber das ist auch ein anderer Schiur. Also noch ein Highlight. Parashat Etranan ist die Parashat der Highlights. Jetzt haben wir auch noch eine von den vier Söhnen aus der Pesach Haggadah, nachdem wir schon als Jahre die Brot hatten und Schmal. Und es wird dann beschrieben, wie Gott das alles gemacht hat und aus Mitzrayim befreit hat und so weiter. Und wenn er dich dann in das Land bringt, dann sollst du allerdings diese sieben kananäischen Völker auch nicht unterschätzen und sie nicht leben lassen. Wir wissen, es hätte die Option gegeben, dass die Benoach werden, aber solange sie Götzendiener sind, bleiben die nicht. Und es kommen hier dann Mahnungen oder eigentlich auch Verpflichtungen, sich zu hüten, dass man ja nicht am Götzendienst anstreift. Und das ist dann das Ende unserer Parascha. Also eine sehr, sehr dichte Parascha, wo ich jetzt nicht, mit einer Ausnahme, nicht in alles ins Detail gegangen bin, weil das wäre zu viel gewesen. Aber es hat uns vielleicht ein bisschen geholfen, wenn wir einen Überblick haben, was so alles, wie das strukturiert ist und wie es aufgebaut ist. Wir sind jetzt in der Hauptrede, die begonnen hat mit, und das sind jetzt die Chukim, und jetzt hörst du die Chukim und die Mishpatim. Und das geht jetzt mehrere Parashot, bis diese Rede dann einen Abschluss hat. Das wollen wir im Hinterkopf behalten für die Sachen, die kommen.